Wir sind ja in der Reihe der Apostelgeschichte und ich habe jetzt heute die Wahl der sieben Diakone als Predigt. Nicht, weil wir jetzt gerade das Abendmahlsthema angesprochen haben, was ja auch nicht immer das leichteste Thema ist für uns, sondern ja, letztlich, weil es in Apostelgeschichte 6 eben jetzt drankommt. Die Wahl der sieben Diakone oder Armenpfleger. Und zu Beginn habe ich eine Frage. Würdet ihr euch auf eine solche Anzeige melden? Sie können alles und erwarten nichts. Dann bewerben Sie sich bei uns als eierlegende Wollmilchsau, egal ob männlich oder weiblich. Sie werden alle anfallenden Aufgaben im Unternehmen professionell und selbstständig und zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllen und übertreffen. Sie haben mindestens 10 Jahre Berufserfahrung und widmen sich mit höchster Einsatzbereitschaft allen noch so langweiligen Aufgaben, kennen die Begriffe God Place to Work und faire Entlohnung, Good Place to Work, also guter Platz zum Arbeiten und faire Entlohnung nur aus dem Internet, haben keinerlei Ambitionen, gutes Geld zu verdienen, möchten aber immer mehr Aufgaben übernehmen. Freuen Sie sich auf gestresste, überforderte und ausgelaugte Kollegen, ein Aufgabenprofil aus langweiligen Routinearbeiten und Dingen, die sonst von Auszubildenden erledigt werden, keine Aufstiegsmöglichkeiten bei völliger Ausnutzung ihrer Fähigkeiten, Überstunden ohne Ende und ein attraktives Gehalt von 850 Euro brutto. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte ein aussagekräftiges Foto von Ihrer letzten Familienfeier unter Angabe des Stichworts Lachen ist gut für die Herzkranzgefäße per Post. Ansonsten lassen Sie uns bitte in Ruhe, bewerben Sie sich nicht und rufen Sie auch nicht an. Nee, jetzt mal ernsthaft. Richtig gute Stellen für Alten- und Krankenpflegefachkräfte, die gibt's bei uns. Ich habe es jetzt unten den Anhang ein bisschen weggeschnitten, nicht, dass sich tatsächlich noch jemand bewirbt. Ich weiß nicht, wer sich auf so eine Stelle bewerben würde. Meine spontane Eingebung war eher vielleicht später. Eine nächste Frage. Wie reagierst du, wenn du unfair behandelt wirst? Kurzes Statement mal aus eurer Mitte. Wie reagierst du, wenn du unfair behandelt wirst? Die Sonja wird böse, genau.
Ohne Handschuhe hat es mehr Wirkung.
Wie?
Ich werde ohne Handschuhe zurückschlagen.
Okay, Friedhelm wird den Handschützer weglassen.
Christiane hat gesagt, kommt drauf an, von wem.
Aha. Also wenn ich dich unfair behandle, dann mit Handschützer und wenn der Friedhelm ohne, oder? Ja, unfaire Behandlung, eierlegende Wollmilchsau, das sind alles Stichworte, über die soll es heute gehen. Und der Text ist eben aus Apostelgeschichte 6, 1 bis 7 und ich lese uns diesen Text mal vor. Die Wahl der sieben Armenpfleger. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der Menge gut. Und sie wählten Stephanus, ein Mann voll Glauben und Heiligen Geistes, Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiocha. Diese Männer stellten sie vor die Apostel. Sie beteten, legten die Hände auf sie und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Wir haben hier also einen Text, der eigentlich eines der ersten großen Probleme der ersten christlichen Gemeinde beschreibt. Und das Nachvollziehen wollen wir nochmal einen Blick auf die Zeit damals werfen. In den Predigten über den Traum von Gemeinde, war Ende letzten Jahres, glaube ich. Da habe ich das schon ausführlicher beschrieben, aber Wiederholung prägt sich ja bekanntlich ein. Genau, die Gemeinde ist entstanden. Sie wächst nach und nach und aus aller Herren Länder kamen die Menschen auch nach Jerusalem. Das wird kurz nach unserem heutigen Abschnitt beschrieben, in Apostelgeschichte 6, Vers 9. Da heißt es, da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen ihn auf. Da ging es um ein Streitgespräch und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Es waren Männer aus der Synagoge der Freigelassenen. Da handelt es sich übrigens wahrscheinlich um freigelassene Nachkommen der Juden, die als Kriegsgefangene nach Rom verschleppt wurden. Es waren Männer aus der Synagoge der Freigelassenen und den Synagogen der Juden aus Cyrene, Alexandria, sowie deren aus Sizilien und der Provinz Asien. Ich habe das mal dargestellt, Asien, Sizilien, Cyrene, Alexandria und Rom. Überall kamen die Juden zurück nach Jerusalem, um dort eben zu leben, dort Gemeinschaft zu haben, Teil eben der christlichen Gemeinde zu sein. Und es ist dort ein buntes Mix an Menschen. Es gab eine Gemeinde, dort sprachen die Menschen hauptsächlich Hebräisch, und es eben auch eine große Gemeinde, wo die Menschen Griechisch konnten. Es war zwar eine Gemeinde, doch irgendwie gab es da auch Unterschiede. Die griechisch sprechenden Juden, die kamen eben aus der Zerstreuung außerhalb Israels, für die Aramäisch und Hebräisch oft unbekannte Sprachen waren. Sie trafen sich in eigenen Synagogen. Sie hielten ihre Gottesdienste in ihrer Sprache ab. Die hebräisch sprechenden Juden, die waren Menschen aus Palästina, deren Alltagssprache Hebräisch und Aramäisch war. Aber es heißt über sie, sie alle verstanden sich gut. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren täglich einmütig beieinander. Sie teilten alles miteinander. Die Güter, die gehörten allen. Und Einzelne verkauften ihre Äcker oder Häuser und gaben es in die Gemeinschaft hinein. Die Gnade war mit allen. Sie waren einmütig beisammen. Einmütig. Und ihr Miteinander war geprägt von Gottesdienst, von Gotteslob. Es heißt über sie, dass sie beständig waren in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Abendmahl und auch im Gebet. Tolle Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinde gab es eben auch einige Witwen. Was war aber jetzt die Problematik mit Witwen? Gerade Witwen waren in der Gefahr, damals in Armut zu gelangen. Vor allem dann, wenn sie keine Kinder mehr hatten, wenn sie keine Angehörigen hatten. Die Witwen damals konnten nicht einfach hingehen und sagen, so, jetzt arbeite ich und sorge für meinen Lebensunterhalt. Und aus diesem Grund wurden sie auch durch die Gemeinde mit allem versorgt, was sie brauchten zum Leben. Und das war letztlich auch ein Gebot von Gott höchstpersönlich. Im 2. Mose 22 heißt es, ihr sollt Witwen und Waisen, die werden oft kombiniert, die werden oft zusammen genannt. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Oder 5. Mose 24, Vers 17. Du sollst das Recht des Fremdlings und der Waise nicht beugen. Du sollst der Witwe nicht das Kleid zum Pfand nehmen. Und ein anderer Text aus dem Alten Testament, Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht und führt der Witwen Sache. Also man soll sie nicht nur akzeptieren, die Witwen, oder sagen, wie schön, dass sie da sind, sondern man soll sich aktiv für die Witwen einsetzen, wie es Gott auch selber macht, merkt man dann an anderen Stellen. Und obwohl die Gemeinschaft sehr eng war, entstand plötzlich aufgrund der unterschiedlichen Sprache scheinbar ein Problem. Es entstand eine Trennung. Ja, die griechisch sprechenden Familien waren untereinander enger verbunden und hatten ihre eigenen Versammlungen, andersrum aber genauso. Und aus diesem Grund hat sich schleichend nach und nach ein Problem ergeben. Und man hört, dass ihr Murren, ihre Unzufriedenheit, die wurde immer lauter. Und Murren, ja, das ist mürrisch geäußerter Unwille. Warum? Die griechischen Juden, die griechischen Witwen, die wurden bei der Essensverteilung übersehen. Wörtlich heißt es zwar an dieser Stelle, dass die Apostel zu Tische dienten, aber das meint eben nicht Kellnerdienste, sondern die Verteilung der Nahrungsmittel und vielleicht auch materieller Dinge oder eben finanzielle Mittel. Im weitesten Sinne war das eben soziale Hilfe oder eben auch Diakonie. Das Wort Diakonie kommt übrigens von dem griechischen Wort, das hier benutzt wird. Und die diakonischen Aufgaben leiten sich traditionell oft von dieser Bibelstelle her ab. Aber wie kam es denn dazu, dass die griechisch sprechenden Juden übersehen wurden? Ich habe drei Antworten für mich, sicher nicht alle, aber wo ich darüber nachgedacht habe. Die Apostel haben mit der ansteigenden Zahl der Gemeindeglieder immer mehr zu tun. Anfangs waren es ja noch wenige. Aber wir haben ja gehört, irgendwann gegen Ende hieß es, es kamen noch 5000 dazu und so weiter und so fort. Also schon ganz ordentlich was zu tun. Und sie regelten die Verteilung. Sie haben den Dienst getan am Anfang und immer weiter getan und sie regelten diesen Dienst. Aber sie merken, sie kommen dem eigentlichen Dienst gar nicht mehr nach. Sie sind doch angetreten, um den Menschen Gottes Wort zu bringen. Sie waren sogar für diesen Dienst schon im Gefängnis. Aber sie können diese Arbeit nicht mehr machen, diese Wortverkündigung, weil sie eben auch die Diakonie übernehmen. Sie machen beides. Sie geben es nicht ab. Haben wir eben gehört von Philipp. Sie haben es noch nicht abgegeben. Die Apostel, der zweite Gedanke, waren auch Hebräer. Auch sie haben natürlich viel Kontakt gehabt mit den Hebräisch Sprechenden. Und vielleicht war das mit auch ein Grund, weshalb sie die griechischen Witwen und Personen übersehen haben, weil die sich ja auch sehr zurückgezogen haben. Die lebten ja auch isoliert. Sie hatten ihre eigenen Gottesdienste und lebten in aller Stille. Vielleicht war das auch ein Grund. Und dann, außerdem lebten die Apostel drittens in einer inneren Spannung, dass sie eigentlich ja was anderes machen wollen. Kennen wir doch auch, wir sind am Arbeiten und denken, ich bin am Werken und Werken, aber eigentlich sollte ich doch das machen. Und sie sind vielleicht auch unzufrieden und vielleicht folgt aus dieser Unzufriedenheit heraus, dass sie eben die eigentliche Arbeit nicht mehr mit ganzem Herzen machen. Das ist nur Spekulation. Ich will das denen gar nicht in die Schuhe schieben, aber ich kenne das manchmal. Da gibt es Dinge, die mache ich gern und gibt es Dinge, die macht man vielleicht weniger gern. Und dann leidet manchmal vielleicht dann eben auch die Qualität. Und das sind die Hintergründe gewesen der Gemeinde. Wir haben von den Problemen gehört. Und wir sehen, hier ist etwas, was die Idylle der Gemeinde zerstört. Wir haben eine Unzufriedenheit, mangelnde Mitarbeiter, Bevorzugung, zumindest erleben das manche. Es gibt Leitungsprobleme, Überlastung der Mitarbeiter und vieles mehr. Und jetzt die Frage an euch, kommt euch das bekannt vor? Haben wir in unserer Gemeinde noch nie gehört, ich weiß, aber lasst uns trotzdem weiter darüber nachdenken. Nein, das kennen wir natürlich. Wie sind die Apostel mit diesem Problem umgegangen? Sie machen eigentlich etwas, was gut ist, wenn man berechtigte Probleme hat. Sie riefen die Gemeinde zusammen und besprechen gemeinsam dieses Problem und legen das Problem auf den Tisch. Haben wir auch gemacht, gerade auch mit dem Stichwort Abendmahl. Wir haben uns auch getroffen und das gemacht. Und was sagen Sie in diese Runde hinein? Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Das heißt letztlich, wir können die Arbeit zwar machen, dazu sind sie befähigt, aber wenn wir das weitermachen, wird die Auslegung des Wortes Gottes darunter leiden. Und die Apostel wollen das nicht. Das entspricht ja auch nicht der Berufung, für die sie ausgesandt worden sind. Und wie reagieren die Menschen damals? Wie würden wir heute reagieren? Also heute würde man vielleicht sagen, also ihr lieben Apostel, wir haben eine große Gemeinde, wir haben viele Aufgaben, wir haben auch viele Mitarbeiter, die sich einbringen, aber wir können nicht alles tun. Und es wird von allen viel gefordert. Kümmert euch bitte weiterhin um die Armen und Gott wird euch bei der Predigtvorbereitung in kurzer Zeit Gutes schenken. Dann da vertrauen wir ganz auf Gott, denn wir können nicht noch mehr machen. Das ist vielleicht ein bisschen karikiert. Vielleicht würde das so bei uns nicht laufen. Vielleicht auch doch ein bisschen. Kennt ihr vielleicht diese Gedanken? Ich mache schon seit Jahren die verschiedensten Aufgaben, in Klammer, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Ich mache viele Sachen und es merkt noch nicht mal jemand. Und der Grund ist, es macht halt kein anderer. Die Frage, die ich mal aufgrund des Textes an uns stellen möchte, ist, welche Tätigkeiten machst du? Und welche Tätigkeiten machst du tatsächlich vielleicht auch nur halbherzig? Damals haben sie nicht so reagiert. Sie haben das Problem gehört und sie haben einen Lösungsvorschlag der Apostel angehört. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der Menge gut. Wenn wir diesen Text hören, dann haben wir hier eigentlich schon einen Hinweis auf gabenorientiertes Arbeiten. Und da sind wir wieder beim Thema Gaben, welches wir ja auch in den Hauskreisen lange beschäftigt haben. Und wir haben uns gemerkt, es ist gar nicht so leicht, die Gaben zu entdecken oder die Gaben zu benennen oder die Gaben zu leben. Das ist zumindest das, was wir gemerkt haben, auch im Gespräch mit den einzelnen Hauskreisen. Eigentlich ist es leichter zu sagen, welche Gabe man definitiv nicht hat. Aber vielleicht müssen wir auch nach diesem Ausschlussprinzip einfach mal die Gaben streichen, die wir nicht haben, und die, die übrig bleiben, einfach auch mal ausprobieren. Und die Frage an uns, was sind deine Gaben und deine Fähigkeiten? Und da eben auch, welche sind sie nicht? Und welche willst du mal probieren? Ich bin überzeugt, dass Gott jedem Gaben schenkt und dass die Gemeinde der Ort ist, wo man sie entdecken darf und ausprobieren kann. Dazu braucht es Mut. Es braucht auch von den anderen eine gewisse Toleranz oder ein Verständnis, wenn dann auch mal Fehler gemacht wird. Ja, wenn einer hier vorne steht und sagt, ich möchte mal zu probieren zu predigen oder zu moderieren oder Musik zu machen und es klappt halt dann mal nicht, dann ist es wichtig, dass wir den Personen nicht liebevoll den Kopf abreißen, sondern dass wir eben sie unterstützen und sagen, es war gut, aber vielleicht gibt es andere Wege. Aber wenn man sich dann auch mal traut, eine Predigt auszuprobieren, dann kann man vielleicht auch entdecken, dass es was für einen ist. Und wenn man Angst hat, kann man ja auch beim Seniorennachmittag anfangen oder bei einer Andacht oder wie auch immer. Oder es kommen bald die Zelttage. Auch da kann man ganz Neues für sich entdecken. Man kann im Glauben wachsen. Ich erinnere an die Predigt von vergangener Woche im Jahresfest. Im Glauben wachsen heißt Neues wagen. Und ich habe dich gefragt, was sind deine Gaben? Was sind deine Fähigkeiten? Und die Frage, passt das jetzt, was du hörst, mit deinem Leben zusammen? Eigentlich haben wir ja schon gehört, wünschen wir uns in der Gemeinde doch auch eigentlich eher das. Das ist die besagte eierlegende Wollmilchsau. Oder wünschen wir sie uns nicht? Wenn ich ehrlich bin, dann schon. Ich freue mich über die Leute, die in den Gottesdienst kommen, die schnell die Lieder noch tippen, danach moderieren und womöglich hinterher noch den Kaffee zubereiten und dann noch die seelsorgerlichen Gespräche führen. Das sind die Menschen mit den vielen Gaben. Das finde ich toll. Und da haben wir einige davon bei uns. Aber trotzdem die Frage an uns, kann jeder alles machen? Oder braucht es eben vielleicht doch den einen oder anderen, der sich da auch ganz neu entdeckt? Ich bin froh, dass es viele Gaben gibt, auch viele, die sie einsetzen. Ich glaube aber, es ist biblisch, wenn wir die Gaben auch verteilen. Oder sie sind ja verteilt, wenn wir die Gaben auch nutzen. Die Apostel, die machen das. Die konnten die Verteilung auch gut organisieren. Das haben die sicher gut gemacht, mit abgesehen dem Vergessen der griechischen Frauen und Witwen. Aber sie haben da gemerkt, ihre Aufgabe ist eine andere. Und wenn man jemanden findet, der eben dann auch gut organisieren kann, dann entlastet es die Apostel. Und die brauchen nicht zu denken, ach, die Apostel, die haben das doch gelernt, die können es besser, die sind die Profis. Wir haben doch einen Gott, der uns beschenkt mit Gaben, der Menschen zusammenführt und der uns dann auch ergänzt. Und dann ist es ja auch noch Gottes Geist, der uns das Gelingen dazu schenkt. Jesus hat seinen Jüngern bei der Speisung der 5000 gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und er ist hingegangen und dann hat er ihre Gaben, die sie zusammengetragen haben, genutzt, um daraus viel zu machen. Ich bin mir sicher, Gott oder Jesus an der Stelle hätte auch das Brot und die Fische aus der Luft hätte herholen können. Er hätte das nicht gebraucht, aber er will uns benutzen. Er möchte uns einsetzen, er möchte uns gebrauchen und er hilft dann eben auch, dass es klappt. Und das ist gabenorientiertes Arbeiten. Das ist ein Arbeiten, was unserem Leben, unserem Dienst entspricht und auch unserer Aufgabe, die Gott jedem Einzelnen gibt. Und darauf haben wir sogar schon Hinweise im Alten Testament. Im 2. Mose 18 13 bis 27, die Stelle möchte ich gerne ein bisschen erzählen. Mose als Leiter des Volkes sprach in Streitwagen bei den Israeliten das Recht aus. Er war sozusagen nicht nur der Anführer der Israeliten, sondern auch ihr Richter. Und es heißt, dass die Leute sich vor ihm von morgens bis zum Abend drängen. Der Schwiegervater von Mose sah, dass Mose sich ganz viel Mühe, ganz viel Arbeit gemacht hat. Und er sagte ihm, was machst du dir da für eine Mühe? Die Leute drängen sich vor dich von morgens bis abends. Musst du das denn alles alleine machen? Und Mose sagte, was soll ich denn machen? Sie wollen eine Entscheidung von Gott haben. Wenn zwei vor ihnen Streit haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihren Fall und sage ihnen das Gesetz und die Weisungen Gottes. Ich bin wichtig, ich muss das machen. Da erwiderte dann sein Schwiegervater, du musst das anders anfassen. Es ist einfach zu viel für dich allein. Du kannst nicht das alleine tun, du reibst dich sonst auf. Und auch für die Leute ist es vielleicht sehr anstrengend, wenn sie warten müssen von morgens bis abends. Pass auf, was ich dir rate. Gott möge seinen Segen dazu geben. Deine Aufgabe soll es sein, in schwierigen Rechtsfällen die Entscheidung Gottes einzuholen. Du sollst ihnen auch die Gebote und Anordnungen Gottes erklären und ihnen sagen, welche Regeln für das Zusammenleben des Volkes gelten sollen. Das ist auch deine Aufgabe. Aber für die leichteren Streitfälle wählst du angesehene Männer aus, die nach Gottes Geboten leben. Zuverlässig und unbestechlich sind, finde ich wichtig für Richter, unbestechlich sind. Setze sie als Verantwortliche für jeweils 1000, 150 und 10. Mach dir die Last leichter, Mose. Lass sie daran mittragen. Wenn Gott damit einverstanden ist und du so verfährst, wirst du unter der Last deines Amtes nicht zusammenbrechen. Denn das ist ja die große Gefahr, die dahinter steckt. Mose geht dran kaputt. Und die Leute werden dann zufrieden nach Hause gehen. Und Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach auch. Also auch da schon, ganz ähnliche Situation. Die Gaben wurden, die Lasten wurden verteilt und es wurden Menschen gesucht mit Gaben, die das erfüllen konnten. Also selbst im Alten Testament haben wir schon Hinweise auf gabenorientiertes Arbeiten und auch eben in unserem heutigen Text. Die Apostel, die bekommen von Gott die Berufung zum Dienst am Wort und zum Gebet und machen da anfangs auch die diakonischen Arbeiten. Anfangs war das ja auch noch gar kein Problem, das konnte man ja noch so nebenher machen. Aber es wurde mehr. Und sie machen Fehler, weil sie eigentlich die Zeit für ihre eigentliche Berufung gar nicht mehr haben. Und aus diesem Grund soll die Gemeinde für Ersatz sorgen. Und das ist kein billiger Ersatz. Denn die Apostel nehmen diesen Dienst ernst und stellen ganz hohe Maßstäbe auch an die Mitarbeiter, die dann später Diakone genannt werden. Sie sollten aus der Gemeinde kommen, gewählt und berufen werden. Ich erinnere noch, vor ein paar Wochen, da wurde nicht gewählt, sondern da wurde gelost. Heute, mit Gottes Geist, wählen sie und berufen Menschen in den Dienst. Und über die geistlichen Maßstäbe der Diakone kann man im 1. Timotheus 3, Vers 8 bis 10 nachlesen. Auch die Diakone müssen ehrbare Männer sein. Auf ihr Wort muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie sollen durch ein untadeliges Leben dem Geheimnis des Glaubens Ehre machen. Zuerst ist zu prüfen, ob sie auch geeignet sind. Nur wenn ihnen niemand etwas nachsagen kann, dürfen sie zum Dienst zugelassen werden. Das ist kein billiger Ersatz für die Apostel, die da hier gesucht werden, sondern das Beste, was es gibt, die besten Männer, die es gibt, die sollen dort den Dienst tun. Sie sollen ehrbar sein, glaubwürdig, nicht doppelsündig, keine Säufer, nicht gewinnsuchend. Sie sollen Christus natürlich kennen, sie sollen sich bewähren, sie sind geprüft worden. Auf gut Deutsch, das sind auch Vorbilder im Glauben und im Leben. Und ich finde es so wichtig, dass die Apostel hier auf die Probleme der Menschen eingegangen sind. Sie haben die Besten für den Dienst genommen und die Witwen ernst genommen. Weitere Anforderungen damals waren, dass sie beide Sprachen konnten. Dies erkennt man an den Namen. Obwohl es alle griechische Namen sind, heißt das nicht, dass es nur griechische Leute jetzt ausgesucht wurden, sondern dass man versuchte, wahrscheinlich Männer zu nehmen, die in beiden Sprachen zu Hause waren. Dadurch hatten sie eine Brückenfunktion zwischen den verschiedensprachigen Menschen und die Einheit der Gemeinde konnte so wieder zusammengeführt werden. Ich habe überlegt, was können wir aus dem Text heute lernen? Sie riefen die Gemeinde zusammen. Sie brachten die Probleme auf den Tisch. Es wurde nicht verheimlicht, es wurde nicht hintenrum gesprochen. Nein, sie haben sich zusammengesetzt. Sie hörten sich die Probleme an. Sie wischten sie nicht als unwichtig ab oder haben sich irgendwie herausgeredet. Auch die Apostel haben ja ihre Fehler eingestanden. Sie haben gesagt, wir können es nicht mehr machen und wir machen Fehler. Sie nahmen das Problem ernst und suchten dann die fähigsten Leute. Und sie sind hingegangen und haben die Arbeit verteilt. Nicht einfach nur so, sondern gabenorientiert. Und das Wichtigste, die Lösungen, die sie dann hatten, die haben sie auch umgesetzt. Ganz wichtig. Und das Ende von dieser ganzen Aktion, das war, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ich habe jetzt Vers 6 vergessen, der gehört dazu. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden viele Priester dem Glauben gehorsam. Also Gott hat da gehandelt. Gott, er hat dadurch wieder den Segen weiterfließen lassen. Und ja, so hat Gott einfach Gutes getan. Hat die Apostel benutzt, hat die Diakone benutzt und ist so ans Ziel gekommen. Die Wahl der 7 Diakone. Amen.